Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Erst die Arbeit und dann. Erst die Welt bereisen und dann vielleicht. Erst den wirklich passenden Partner, die passende Partnerin finden. Ja, dann ist er vielleicht da. Der richtige Zeitpunkt, um eine Familie zu gründen. So denken viele. 3 oder mehr Kinder, das wünschen sich rund 35% der Frauen mit Hochschulabschluss. Doch gerade bei ihnen entwickelt sich der Kinderwunsch ja oft erst mit Mitte 30, wenn sie etabliert sind, in einer festen Beziehung leben, sich eine Familiengründung zutrauen. Dann aber tickt längst die biologische Uhr. Aufgeschobener Kinderwunsch, der Trend zur späten Elternschaft. Unser Thema heute in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Prominente wie Ute Lemper oder Caroline Beil, Janet Jackson oder Gianna Nannini haben es vorgemacht. Auch mit Ende 40 oder sogar jenseits der 50 kann man noch Mutter werden und Vater sowieso. Oft klappt das dann mit einer Schwangerschaft, aber nicht mehr auf natürlichem Wege. Die Reproduktionsmedizin, die kann Frauen und Männern mit künstlicher Befruchtung dazu verhelfen, ihren Traum von einer Familie wahr werden zu lassen. Und Social Freezing, also das Einfrieren gesunder Eizellen in jüngeren Jahren, bietet Paaren die Möglichkeit, auch später noch ein gesundes Baby zu bekommen. Warum aber schieben immer mehr Paare ihren Kinderwunsch auf? Wie erleben Mütter und Väter jenseits der 40 ihre späte Elternschaft und wie reagiert ihr Umfeld darauf? Welche Anreize könnte die Politik schaffen, damit die Familienplanung vielleicht etwas früher umgesetzt werden kann? Und wie erleben Kinder ihre älteren Eltern? Darüber wollen wir heute diskutieren. Auch Ihre Meinung, Ihre Fragen und Erfahrungen sind gefragt. Aus welchen Gründen haben Sie sich für eine frühe oder spätere Elternschaft entschieden? Mit welchen Folgen? Wir sind gespannt auf Ihre Diskussionsbeiträge. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne können Sie ja auch Ihre Telefonnummer angeben, wenn wir Sie zurückrufen sollen. Ich stelle Ihnen gerne unsere Gesprächsrunde heute vor. In Mainz ist uns Annika Bardosch zugeschaltet. Sie ist Dramaturgin und mit 41 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Schönen guten Morgen, Frau Bardosch.
Hallo, guten Morgen.
Bei mir im Studio begrüße ich Professor Katrin van der Veen. Sie ist ärztliche Leiterin des Zentrums für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Bonn. Guten Morgen.
Guten Tag.
Dr. Detlef Lück ist auch bei mir im Studio. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Kinderlosigkeit und Kinderreichtum am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und zugeschaltet in Basel ist uns Erik Breitinger. Er ist Autor von dem Buch Späte Kinder vom Aufwachsen mit älteren Eltern. Guten Morgen, Herr Breitinger.
Guten Morgen.
Fangen wir mit Frau Bardosch an. Frau Bardosch, Sie haben einen 2-jährigen Sohn und waren 41 Jahre jung, als er auf die Welt kam. Ja. Erleben Sie sich selbst als späte Mutter?
Also, mir ist natürlich bewusst, dass ich keine junge Mutter bin, sagen wir so. Aber ich erlebe jetzt nicht im alltäglichen Leben, dass es irgendeine Schwierigkeit gäbe oder dass ich irgendwie denke, meine Güte, dafür hätte ich jetzt aber Anfang 30 sein müssen, um das besser handeln zu können. Im Gegenteil, muss ich sogar sagen. Also ich bin manchmal ganz froh, dass ich nicht ganz so früh, also ich hätte es mir zwar schon ein bisschen früher gewünscht, aber dass ich nicht ganz so früh Mutter geworden bin, weil ich jetzt einige Sachen einfach schon erlebt habe, die ich vielleicht nicht so erlebt hätte, wenn es früher geklappt hätte mit dem Kind.
Hatten Sie immer einen Kinderwunsch oder hat sich der erst später entwickelt?
Nee, ich wollte sogar, also früher mal, als ich das Leben noch dachte, planen zu können, habe ich gedacht, ich werde mit 25 heiraten und dann 3 Kinder kriegen. So. Das hat nun so gar nicht geklappt, wie das Leben so spielt. Und ich war im Prinzip zwar immer bereit, aber aus verschiedenen Gründen, weiß nicht, Partnerschaft oder Beruf oder sonst was, hat es einfach immer nicht geklappt. Und so hat sich das halt ergeben, dass es erst so spät passiert ist mit dem Kind. Und
Das heißt, Sie haben dann irgendwann die biologische Uhr ticken gehört?
Ziemlich laut, ja, laut und deutlich. Ja. Ich habe dann auch mit 40 so ein bisschen Midlife-Crisis oder Panik bekommen, weil ich dachte, wie sieht es denn überhaupt aus? Bin auch zur Ärztin gegangen und habe gefragt, wie laut tickt es denn? Habe ich noch Zeit? Wie viel Zeit habe ich noch? Was man natürlich nicht so beantworten kann, aber es stellte sich heraus, 2 Werte waren nicht so optimal. Bei dem einen konnte man ziemlich leicht was machen, auch auf einer pflanzlichen Basis, also musste jetzt nicht Hormone gegeben werden, aber bei dem anderen Wert, der war einfach so, wie er war und da konnte man auch nichts mehr ändern. Und sagte die Ärztin auch so, naja, so besser wird es jetzt nicht mehr. Und da war mir dann klar, okay, wenn es nicht bald mal passiert, vielleicht verpasse ich das dann.
Und das hätten Sie bereut?
Das hätte ich sehr bereut, ja.
Mhm. Ja. Herr Breitinger, Sie kamen als Dreijährige, als Pflegekind in eine Familie und wurden später von Ihren Pflegeeltern auch adoptiert. Ihre Adoptivmutter war damals auch nicht mehr ganz jung und Ihr Adoptivvater. 45 Nein. und 49, glaube ich, oder?
Ja, als ich zu Ihnen kam, waren Sie 48 und 50.
Ah ja. Das war schon sehr ungewöhnlich damals, glaube ich, in den 60er Jahren.
Das war damals ungewöhnlich. Ich glaube, da ist auch ein Unterschied natürlich zu den heutigen Zeiten. Es gibt natürlich viel mehr späte Kinder heute. Ich denke, es sind ein paar Themen da aufgemacht worden dadurch. Also wir haben sicher, das hat jetzt auch die Frau Bader schon angedeutet, meine Eltern hatten, glaube ich, jetzt im Vergleich zu sehr jungen Eltern relativ viele Ressourcen. Also sprich, sie hatten Zeit für mich, sie haben sich auch Zeit genommen für mich. Ich hatte eigentlich ein sehr liebevolles Aufwachsen. Und das ist sicher auch dem Alter geschuldet, weil die natürlich in ihrem Leben schon einiges erlebt hatten und auch so weit etabliert waren. Das ist so das Positive, aber gleich auf der anderen Seite hat es natürlich dann auch Themen, die ja vielleicht ein bisschen mehr, ja, auch ein heikles Potenzial bieten. Also ich fand das als Teenager dann nicht so ganz toll, dann zum Beispiel mit meiner Mutter irgendwo aufzutauchen, weil also sie war dann halt, ja, hieß es ja, da kommt der mit seiner Großmutter. Ne? Und, oder mein Vater hatte dann halt schon, seit ich den kenne eigentlich, hatte der ja weiße Haare. Also er war schon eigentlich in meinen Augen und auch in den Augen der Umwelt war er eigentlich schon immer ein alter Mann gewesen. Also das gibt dann schon auch gewisse Einschränkungen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie haben da ja sogar ein Buch darüber geschrieben, Späte Kinder vom Aufwachsen mit älteren Kindern, weil Ihnen gerade diese Kinderperspektive wichtig ist beim Aufwachsen mit Eltern. Wird die zu selten berücksichtigt, Ihrer Meinung nach?
Naja gut, also der Diskurs ist natürlich durch die Eltern bestimmt, die das als ein großes Glück empfinden, jetzt mit 40 oder 41 oder die Väter dann mit 50 plus nochmal Kinder in die Welt zu setzen. Das ist auch unbestritten, also das, da habe ich eigentlich nichts zu sagen, aber es wird natürlich oftmals nicht sonderlich in Rechnung gestellt, was das für die Kinder bedeutet.
Das werden wir im Laufe der Sendung noch weiter, denke ich mal, besprechen. Frau Bardosch hat ja immer mehr Altersgenossinnen, die jenseits der 40 erstmals Mutter werden und auch die Väter werden nicht jünger. Herr Lück, Sie haben am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auch Zahlen vorliegen. Wie alt sind Mütter heutzutage, wenn sie ihr erstes Kind bekommen? Und wie alt sind Väter? Gibt es darüber Auskunft?
So im Durchschnitt sind Frauen heute zwischen 30 und 31 Jahre alt bei der ersten Geburt. Wir haben immer nicht so ganz exakte Zahlen. Wir haben einmal die Erstgeburten von verheirateten Frauen und wir haben das Geburtsalter von Frauen insgesamt. Das heißt also, wenn man jetzt das Erstgeburtsalter von Frauen insgesamt haben wollte, da sind wir nicht so exakt mit den Zahlen. Aber also ungefähr bei 30, 31 liegt das im Durchschnitt. Männer so 2-3 Jahre älter. Und das ist seit den 70er Jahren relativ stetig angestiegen.
Und auch die Frauen, die mit jenseits der 40 ein Kind bekommen, die Zahlen sind auch relativ hoch.
Die sind auch relativ hoch. Also auf die Geburten bezogen sind es heute etwa knapp 2% der Erstgeburten und etwa 3% der Geburten, die von Frauen über 40 geboren werden.
Wie erklären Sie sich diese Entwicklung, dass die Eltern immer älter werden?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Da gibt es sicherlich viel, was man anführen kann. Also es fängt an natürlich in den 60er Jahren, wo wir ja eine Entwicklung haben, die von ganz vielen Sozialwissenschaftlern verschieden gedeutet wurde. Vom Wertewandel, von Individualisierungsschub ist da die Rede. Da fängt natürlich auch eine Frauenemanzipationsbewegung, ja, die fängt ja nicht an, aber die nimmt dann nochmal Fahrt auf. Und da entsteht eben die Vorstellung, dass die Frau jetzt nicht nur zu Hause bleiben sollte mit dem Kind und den Haushalt und die Kindererziehung zur Verantwortung hat, sondern dass die auch ruhig eine ordentliche Ausbildung machen sollte, ihren eigenen ja auch Neigungen und Fähigkeiten nachgehen sollte, sich eine ökonomische Selbstständigkeit organisieren sollte. Da entsteht quasi ein neues Vereinbarkeitsproblem. Gleichzeitig haben wir so etwas, was wir Postindustrialisierung nennen. Das heißt, also die Leute gehen zunehmend anderen Tätigkeiten nach, die dann auch eine bessere Ausbildung erfordern. Es studieren mehr Leute, dadurch werden im Durchschnitt die Ausbildungswege länger. Es entstehen mehr Arbeitsverhältnisse, die sozusagen nicht ganz so geregelt sind, mehr Befristungen. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an Elternschaft. Das heißt, man hat die Vorstellung, man muss erstmal eine gesicherte ökonomische Basis schaffen. Das heißt also nicht nur irgendeinen kurzen befristeten Vertrag haben, sondern wirklich sicher sein, dass man sich Familie leisten kann. Die Frau will im Beruf Fuß gefasst haben. Die Partnerschaft muss auch stimmen. Auch die Ansprüche an Partnerschaften steigen. Das heißt, man will nicht nur einfach einen Ernährer für das eigene Kind haben. Man sucht sich den Partner etwas wählerischer aus in beide Richtungen. Was heißt, es dauert auch länger, bis man den richtigen Partner gefunden hat. Vielleicht scheitert eine erste Beziehung auch. All das spielt rein, dass man später in die Situation kommt, zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann steigen eben auch noch die Erwartungen, was man als Eltern seinen Kindern schuldig ist, was man für Aufgaben, was man für Verpflichtungen hat. Und da zögern eben auch noch viele junge Erwachsene, ob sie sich das wirklich zutrauen und überlegen, das eben dann auch nochmal aufzuschieben, bis sie sich dem sicherer sind.
Frau van der Veen hier an meiner Seite, sie nickt. Sie als Ärztin haben ja genau mit dieser Klientel auch zu tun. Sind es immer mehr, die zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte doch noch ein Kind, ich möchte möglicherweise eine Kinderwunschbehandlung durchführen lassen?
Der Bedarf an Kinderwunschbehandlungen steigt eindeutig in den letzten Jahren und der ist eben auch zum großen Teil bedingt durch das höhere Durchschnittsalter der Patientinnen oder diese verzögerte Familienplanung. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass die Fruchtbarkeit mit ansteigendem Lebensalter bei Frauen eindeutig abnimmt, sodass eben immer häufiger Frauen aufgrund ihres Lebensalters auch nicht mehr so fruchtbar sind und ihre gewünschte Schwangerschaft nicht in einem Zeitrahmen selbst erreichen, den sie sich so vorgestellt haben und deshalb ärztliche Hilfe suchen wollen.
Was für eine Altersgrenze gibt es da? Oder man spricht ja in der Medizin, glaube ich, ab 35 von Spätgebärenden.
Also man sagt auch, dass ab 35 eigentlich die Fruchtbarkeit deutlich abnimmt. Das ist aber kein abrupter Prozess. Man muss sagen, die optimale Fruchtbarkeit besteht eigentlich mit Mitte 20. Und von da an hat man einen langsamen, kontinuierlichen Abfall der Schwangerschaftsraten, der aber rapide abnimmt, dann ab 35.
Viele Frauen werden ja ab 30 dann auch nicht mehr auf natürlichem Wege schwanger. Wie informiert sind Frauen und Männer eigentlich, was ihre realen Chancen betrifft, eine Schwangerschaft?
Also das gliedert sich tatsächlich in verschiedene Gruppen. Wir haben immer noch überraschend viele Frauen, die eben aufgrund der Medien, die ihnen darbieten, ältere Erstgebärende, ältere Prominente, die ihre Kinder bekommen, die keine Vorstellung vom Nachlassen der Fruchtbarkeit haben, die mit Anfang 40 kommen, sagen so, das Thema Familie ist jetzt für uns aktuell, was machen wir denn? Es gibt aber auch sehr gut informierte Patienten. Die Mehrzahl ist aber nicht in dem Ausmaß informiert über ihre Fruchtbarkeit oder ihre persönliche Situation, wie das wünschenswert wäre. Das muss man klar sagen.
Frau Badosch, wie war das bei Ihnen? Haben Sie gleich gemerkt, okay, jetzt tickt die Uhr und ich muss was tun?
Also merken tut man das selber natürlich so nicht, aber es ist natürlich, es gab eine Sehnsucht bei mir, die ganz deutlich war und die auch immer weiter stieg und die auch bedingt durch meine Lebenssituation, dann gab es eine Partnerschaft, dann gab es eine Trennung und das war auch alles sehr schmerzhaft und da kommt man natürlich ins Nachdenken und da potenzieren sich dann so Wünsche auch noch mehr und gleichzeitig hat meine Schwester zwei Kinder bekommen, das war auch alles für sie nicht einfach, sie ist auch eher spätgebärend und hatte auch Fehlgeburten zwischendurch und da habe ich auch natürlich bedingt dadurch dann nachgedacht, okay, was ist denn bei mir, wenn es jetzt vielleicht auch nicht auf Anhieb klappt, das wird ja immer später und irgendwie denkt man ja auch so, naja, wie alt will ich denn sein, wenn ich mit meinem Kind zusammen aufwachsen will, wenn ich erleben will, wie das älter wird. Und natürlich, das wird sich noch bei mir jetzt rausstellen, wie mein Kind mich dann erlebt, wenn es in die Pubertät kommt. Ich denke ja jetzt schon manchmal, der schämt sich für mich, aber das ist, glaube ich, was anderes.
Ich glaube, das geht vielen Eltern so, gerade von pubertierenden Kindern, egal wie jung sie sind.
Also genau, deswegen, da muss man sich vielleicht nicht zu sehr Gedanken machen. Aber trotzdem hätte ich es auch eigentlich schöner gefunden, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt für mein Kind auch noch jünger gewesen wäre. Ich denke jetzt aber, im Moment bin ich noch irgendwie gesund und fit und hoffe, dass ich noch recht lange irgendwie alles mitmachen kann, was der dann mal anstellt. Aber zum Beispiel auch die Überlegung, zweites Kind, ja, die wird jetzt schon problematisch. Ich habe ja immer gedacht, große Familie, wir waren selber zu dritt. Und ich habe auch immer gedacht, drei Kinder ist eigentlich super. Ich weiß nicht, ob das
noch klappt
jetzt. Ja, ich denke irgendwie, ich bin jetzt 43.
Was, Frau van der Veen, was sagen Sie einer 43-Jährigen?
Also ich sage einer 43-Jährigen, dass wir erstmal die Reserve des Eierstockes, was bei Ihnen ja auch geschehen ist, Frau Badisch, nochmal angeschaut werden sollte. Man sollte die Zyklusstabilität, also die Stabilität des Monatszyklus anschauen, ob ein Eisprung stattfindet. Und ich würde durchaus sagen, dass man Chancen hat oder seine Chancen wahrnehmen sollte. Man muss die Patienten sehr gut aufklären über die reduzierten Chancen. Aber ich denke, es gibt keinen Grund, einer 43-Jährigen abzuraten, davon eine Schwangerschaft anzustreben. Eine ganz andere Frage ist, in welchem Ausmaß und in welchem Aufwand man das tut. Da sind wir Reproduktionsmediziner natürlich auch in der Verantwortung, weil wir keine falschen Erwartungen kreieren dürfen oder darbieten dürfen. Das ist unsere Verantwortlichkeit, damit die Patienten eben auch einen realistischen Erwartungsrahmen haben.
Ganz genau. Mhm. Wie sieht das denn aus bei Ihnen, Frau van der Veen? Sie selber sind ja auch Mutter, Sie haben zwei Töchter, Sie sind berufstätig als Ärztin, Ihre Töchter sind mittlerweile erwachsen. Wann sind die zur Welt gekommen?
Also ich war bei der ersten Tochter 30 Jahre, bei der zweiten Tochter war ich knapp gerade noch 32, also fast 33.
Also richtig dem Durchschnitt entsprechen, ne?
Glück, Sie haben das dem heutigen Durchschnitt entsprechen, ja.
Genau. Zu der Zeit war ich noch relativ alt. Meine Töchter sind, also die Ältere ist halt 30 Jahre alt. Aber ich bin im Nachhinein ziemlich oder sehr froh, dass das in jüngerem Alter eingetreten ist, eigentlich die erste Schwangerschaft. Das ist jetzt öffentlich, ne? Das war jetzt gar nicht so geplant, die erste Schwangerschaft. Bei meinem Berufsleben, muss ich ehrlich sagen, mir wäre es ähnlich gegangen wie Ihnen, Frau Badisch, dass eigentlich nie der richtige Zeitpunkt ist, immer irgendwelche Hindernisse beruflich oder privat im Wege gewesen wären und man eigentlich den Kinderwunsch bei einem heutigen Frauenleben ganz schwer integrieren kann. Oder es gibt eigentlich keinen Zeitpunkt in einem Frauenleben, wo der Zeitpunkt wirklich optimal wäre, wenn man berufstätig ist.
Mhm. Wie sieht das heute aus bei Ihren Töchtern? Sie sagen, die sind 30, die Älteste. Stellt sich da die Kinderfrage? Haben die ganz andere Vorstellungen als Sie damals?
Das ist auch wieder sehr privat, weil beide jetzt aktuell wieder Single sind. Also das ist genau auch der Lebenslauf, dass der erste Partner vielleicht dann doch nicht der richtige war. Die konzentrieren sich eigentlich beide voll auf den Beruf. Sie sind Gott sei Dank auch Ärztin geworden. Das heißt, ich mache mir keine Selbstvorwürfe, dass ich sie vernachlässigt habe. Aber Kinder sind definitiv ein Thema und gehören zur Lebensplanung. Meine Töchter sind eigentlich genau in diesem Dilemma, was alle anderen im gleichen Alter wahrscheinlich auch haben oder die Mehrzahl aller anderen haben.
Herr Breitinger, Sie haben auch zwei Töchter, die mittlerweile erwachsen sind?
Ja, also ein Sohn und eine Tochter. Ach, die sind 26 und 23.
Stellt sich da schon irgendwie die Familienfrage?
Nein.
Und Sie geben auch keine Tipps in irgendeiner Richtung?
Nein, Teufel werde ich tun.
Das ist die richtige Einstellung.
Ja, das ist nämlich auch das Spannende natürlich, wie unterschiedlich ist man in welcher Altersphase. Manche machen ja auch haben die Erfahrung, ich habe in jungen Jahren Kinder bekommen und vielleicht später nochmal oder durch eine andere Beziehung und haben dann erlebt, dass sie vielleicht ganz anders waren als Vater, als Mutter. Herr Breitinger, sind das auch Leute, die Sie befragt haben in Ihrem Buch, die diese unterschiedlichen Erfahrungen haben?
Ja, also wir haben natürlich heute ist, ein Muster ist so das Zweitehenkind, also sprich der Vater ist um die 60 oder ein bisschen älter oder war 50 vielleicht bei der Geburt und ist jetzt über die 60, wenn jetzt und die Frau ist etwas jünger, aber auch nicht mehr ganz jung. Also sprich schon, dann hört man auch schon die biologische Uhr, die tickt schon. Und das hat eine gewisse Dynamik auch, ne? Also dass oftmals die Väter dann zum Beispiel sich oftmals zurückziehen auch und der Frau relativ viel überlassen. Das hat gewisse Implikationen auch für die Kinder.
Wir sind gespannt auch auf Ihre Erfahrung als junge oder auch als ältere Eltern. Wie haben Sie das erlebt? Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464, wie immer kostenlos. Und Sie können uns auch eine E-Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten weiter zum Thema aufgeschobener Kinderwunsch. Der Trend zur späten Elternschaft beschäftigt uns heute in der Lebenszeit.
Er ist super, wirklich. Ich liebe ihn, er hat mein Herz geklaut, er ist mein ganz persönlicher Elvis, er ist großartig. Aber gestern Abend hat er mich so geärgert, da war ich kurz davor, ihn bei eBay reinzustellen. Und nach so einem gefühlten 48-Stunden-Tag bist du froh, wenn diese süße kleine Kackbratze endlich mal müde geht.
Ja, so geht es vielleicht manchen Eltern, wenn die süßen Kleinen sie an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen und man am Ende völlig erschöpft ist. Das steckt man weg. Vielleicht in jungen Jahren besser als in späteren. Auch das ist ein Aspekt, der uns heute in der Lebenszeit beschäftigt, wenn wir über den Trend zur späten Elternschaft diskutieren. Weiterhin mit unseren Studiogästen und gerne auch mit Ihnen. Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen und Kommentare sind herzlich willkommen. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464, oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Dort können Sie auch gerne Ihre Telefonnummer hinterlassen, falls Sie gerufen werden wollen. Ich glaube, wir haben jetzt auch unsere erste Hörerin in der Leitung, Fabia Weißer aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Frau Weißer, sind Sie selber Kind von älteren Eltern oder was haben Sie für einen Bezug zum Thema?
Genau, also ich bin jetzt 22 Jahre alt. Mein Vater ist jetzt 65 geworden, gerade diesen März, und war also 43 Jahre alt bei meiner Geburt. Meine Mutter ist 10 Jahre jünger und ich fand es jetzt ganz spannend, gerade dem Thema zu lauschen. Habe mich da auch recht angesprochen gefühlt, weil ich natürlich auch so meine Erfahrungen gemacht habe mit einem etwas älteren Vater.
Was waren das für Erfahrungen?
Genau, also erstmal ist es natürlich so, dass die finanzielle Grundlage von meinen Eltern immer eine gute war. Ich denke, das spricht auf jeden Fall dafür, spät Kinder zu kriegen. Wir sind viel gereist, das war natürlich immer toll in meiner Kindheit und bin auch sehr dankbar dafür, dass sie mir das immer ermöglicht haben. Die Kehrseite ist vielleicht, dass, wenn man sich die Lebenserwartung, die durchschnittliche von Männern anguckt, mein Vater ist jetzt 65, ich 22, dass der Druck und der Wunsch nach Kindern bei mir natürlich sehr groß ist, auch besonders in einem frühen Lebensalter. Und ich natürlich irgendwie Angst habe, dass mein Vater womöglich nicht mehr so viel von seinen Eltern, von seinen Enkelkindern hat.
Ja. Das heißt, Sie gucken schon, dass Sie sagen, ich reagiere ganz bewusst darauf, dass ich so alte Eltern hatte, weil ich mehr von ihnen haben möchte.
Genau, also meine Großeltern sind jetzt auch schon über 90. Besonders, ich komme ursprünglich aus der Nähe von München, jetzt bin ich nach Dresden zum Studieren gezogen. Wenn ich mir Freunde, deren Eltern in der DDR aufgewachsen sind, wenn ich mit denen über das Thema spreche, da ist es doch auffällig, dass die häufig deutlich jüngere Eltern haben und auch Großeltern und Urgroßeltern noch vorhanden sind. Das ist natürlich bei mir nicht so der Fall. Ich denke, das ist auch ein ganz interessanter Vergleich, also auch für mich als Geschichtsstudentin.
Das kann ich mir vorstellen. Was hat Ihnen gefehlt als Kind älterer Eltern oder eines älteren Vaters?
Ich denke nicht, dass mir etwas gefehlt hat. Mein Vater war ein toller Vater. Er war vielleicht beruflich viel unterwegs, aber das muss natürlich nicht unbedingt mit dem Alter zusammenhängen. Das, was mich einfach wirklich primär beschäftigt momentan, ist einfach der Druck, den ich doch dann irgendwie auch verspüre, auch wenn der natürlich nicht von meinen Eltern ausgelöst wird, aber eben früh Kinder zu bekommen, weil ich mir doch auch sehr wünsche, dass mein Vater noch eine gute Beziehung zu seinen Enkelkindern hat und da irgendwie auch noch länger was davon hat.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Weißer, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das alles so aufgeht, wie Sie sich das wünschen, und gebe das gern weiter hier auch in die Runde. Herr Lück, wenn Sie das gehört haben als Soziologe am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, ist das so, dass man schon denkt, aha, also eine Reaktion auf alte Eltern ist, dass man vielleicht doch jünger versucht, selber diese Generationenfrage auch zu berücksichtigen?
Das kann ich mir schon vorstellen, da habe ich jetzt keine Zahlen zu. Ich kann mir aber auch beides vorstellen. Also, dass man, es gibt sicherlich das Phänomen, dass man das, was man als Normalität in der Kindheit erfahren hat, selber auch so realisiert. Wir haben es ja vorhin gehört, wenn man als ja, Kind mit zwei Geschwistern aufgewachsen ist, dann kommt einem die Kinderzahl 3 normal vor und dann nimmt man sich das auch vielleicht auch selber so vor. Dass man jetzt was bewusst anders machen will als die eigenen Eltern, weil man es vielleicht auch in der Kindheit eher negativ erfahren hat, das kann natürlich auch so passieren. Aber ich glaube, das Erste ist eher die Regel.
Mhm. Herr Breitinger, haben Sie sich so ein bisschen wiedergefunden in den Schilderungen von Frau Weißer, da Sie ja auch ein Kind älterer Eltern sind?
Ja, natürlich. Also ich denke, es sind mehrere Elemente darin, die, glaube ich, recht typisch sind. Das eine ist, dass ja Großeltern oftmals fehlen, weil sie schon gestorben sind oder schon relativ alt sind und daher nicht mehr so diese Großelternrolle übernehmen können. Das ist ein typisches Merkmal von späten Kindern. Das zweite ist, also meine Kinder sind ohne ihre Großeltern aufgewachsen. Also sprich, meine Eltern waren schon tot, als meine Kinder zur Welt kamen. Beziehungsweise mein Vater hat das noch 2 Jahre noch, war er noch da, hat das aber quasi nicht mehr groß mitbekommen. Und ich fand das, ja ehrlich gesagt, fand ich das eine sehr traurige Angelegenheit, dass sie das nicht mitbekommen konnten. Mhm. Meine Kinder, das gilt für beide. Also meine Kinder hatten keine Großeltern und meine Eltern hatten keine Enkelkinder. Also sprich, es gibt so einen Trend dann zur Zwei-Generationen-Familie. Das ist das eine. Das zweite, was wir vielleicht später noch bereden sollten, wäre, ja natürlich werden dann die Eltern, die älteren Eltern werden natürlich dann vielleicht irgendwann auch mal pflegebedürftig. Also sprich, es ist größer Risiko bestehen, dass dann die Kinder in so eine Sandwich-Position kommen und sowohl kleine Kinder haben, als auch ältere Eltern zu versorgen haben.
Ja, Herr Lück, darauf wollen Sie eingehen.
Ja, ich wollte zu diesem Trend zur Zwei-Generationen-Familie nur noch sagen, dass es den, glaube ich, so gesellschaftlich breit nicht gibt, weil natürlich auch die Lebenserwartung steigt. Also sowohl die Lebenserwartung insgesamt als auch die gesunden Jahre, die Menschen zu leben haben, die werden mehr oder weniger parallel mit dem steigenden Erstgeburtsalter mehr. Das heißt also, die Chance insgesamt gesellschaftlich betrachtet, dass man bei 3 Generationen gleichzeitig am Leben hat, die sinken nicht. Das ist für jeden Einzelnen natürlich dann eine andere Situation. Also wenn ich für mich meine Familienplanung mache, dann muss ich das natürlich im Blick haben. Aber man kann es jetzt nicht pauschal sagen, dass die Gesellschaft dahin tendiert, dass nur noch 2 Generationen gleichzeitig leben.
Eine Hörerin hat uns auch eine Mail geschrieben, wenn ein Paar erst mit 40 Kinder bekommt und diese dann auch erst mit 40 Kinder bekommen, muss sich die mittlere Generation um Kleinkinder und gegebenenfalls pflegebedürftige Großeltern gleichzeitig kümmern und nebenbei noch arbeiten. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also das ist sicher eine Situation, die nicht so selten vorkommt.
Das ist ein klassisches Problem, ja. Also die gleichzeitig Pflege in 2 Richtungen, das ist seit vielen Jahren in der Soziologie auch ein Problem, was untersucht wird, stellt quasi nochmal mehr Anforderungen auch an öffentliche Betreuung, an Unterstützung durch den Staat für beide diese Pflegeaufgaben. Aber das ist natürlich für jeden Einzelnen auch nochmal ein großes Problem, was dann wahrscheinlich auch nur durch private Netzwerke, Familiennetzwerke gelöst wird.
Frau van der Kleen.
Ja, ich frage gerade den Soziologen nochmal, ist das denn ein ganz neues Problem oder ist das nicht auch durch die verlängerte Lebenserwartung jetzt auch der jetzigen Generation schon bedingt? Denn viele auch in meiner Generation sind ja schon in der Situation, dass unter Umständen Eltern versorgt werden müssen, vielleicht schon erwachsene Kinder da sind. Aber ist das so eine neue Entwicklung oder ist das durch das höhere Alter beim ersten Kind tatsächlich aktuell so bedingt?
Also das Phänomen ist nicht neu, das sehe ich nicht. Es verschiebt sich vielleicht so phasenweise und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal gravierender, weil wir jetzt eben diese Babyboomer-Generation haben, die ins Rentenalter kommt. Die werden noch nicht sofort pflegebedürftig natürlich, aber in der mittleren Perspektive kann man sagen, da kommt jetzt eine sehr geburtenstarke Generation in ein Alter, wo dann ja vielleicht ein kleiner Anteil, aber zahlenmäßig dann immer noch sehr viele Menschen pflegebedürftig werden und das wird dann sowohl für die öffentliche Institution, die diese Pflege zu leisten haben, als auch halt für die einzelnen Familien ein Problem sein, weil dann eben vergleichsweise wenige junge Erwachsene da sind, die einerseits die Beiträge für Rente und Pflegeversicherung zahlen und die andererseits eben auch die private familiäre Pflege organisieren können.
Das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man versucht, in höherem Alter vielleicht doch noch an eine Familie zu denken. Etwas, was wir auch vorhin schon gesagt haben, was manchmal mit medizinischer Unterstützung erforderlich ist. Es klappt nicht immer sofort. Viele Paare suchen Kinderwunschkliniken auf, lassen sich auch beraten. Sie brauchen medizinische und oft auch psychologische Unterstützung, sind ja oft über mehrere Jahre einem körperlich und seelisch durchaus schwierigen Prozess ausgesetzt. Dazu kann jetzt vielleicht Elke Eickmanns etwas sagen, die ich am Telefon begrüße. Sie ist Diplompsychologin und Mutter von Zwillingen. Schönen guten Morgen, Frau Eickmanns.
Guten Morgen.
Frau Eickmanns, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, das ist ja nicht allen Paaren vergönnt. Das wissen Sie selbst aus eigener Erfahrung und auch aus Ihrer psychologischen Praxis, die jetzt ungewollt kinderlose Paare aufsuchen. Ein Kind, warum nicht auch für uns? Gut beraten bei unerfülltem Kinderwunsch, heißt der Titel des Buches, das Sie gemeinsam mit zwei Reproduktionsmedizinern geschrieben haben. Welche Unterstützung brauchen denn Paare, die ja auch meistens nicht mehr ganz jung sind, in den unterschiedlichen Phasen einer solchen Kinderwunschbehandlung? Behandlung.
Naja, man muss sehen, dass so eine Kinderwunschbehandlung oder der Wunsch nach einem Kind, der nicht erfüllt wird, das komplette Leben beeinflusst. Und die Medizin bietet da hervorragende Hilfe, aber so von der Psyche her sind diese Frauen und Männer häufig alleine gelassen, weil das Umfeld ja sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Das Erleben ist, die Freundin bekommt Kinder, die ziehen sich in ihre Familien zurück, die Kolleginnen kriegen Kinder, das Kinderthema ist ab einem gewissen Alter überall präsent und diese Frauen können sich gar nicht anvertrauen. Es wird ja auch häufig als Makel erlebt, selber keine Kinder kriegen zu können und medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und daher sind es natürlich alle Bereiche des Lebens von Partnerschaft, von Finanzen, von Freundschaften und auch von dem Selbstbild, die betroffen sind und wo die Frauen dann einfach mitunter auch Unterstützung brauchen.
Welche Unterstützung können Sie denen geben?
Das ist halt im Rahmen von einer Therapie, wie mit den Dingen umgegangen wird. Da werden Bilder herausgearbeitet, die halt diesen Kinderwunsch noch mal schwieriger machen oder die Probleme, die sich einfach in der Kommunikation auftun mit dem Partner, mit den Eltern, die natürlich auch irgendwann Druck aufmachen und Enkelkinder wollen, weil auch deren Generation sich plötzlich nur noch um Enkelkinder kümmern. Und der Druck kommt von allen Seiten. Und dann ist auch die Frage, wie geht man damit um? Von ganz praktisch bis hin zu der Kinderwunschbehandlung, die ich ja selber durchgemacht habe und weiß, welche Themen in welchen unterschiedlichen Phasen der Kinderwunschbehandlung aufkommen und wichtig sind.
Sie sagen, Sie haben das selber durchgemacht. Wie war das für Sie? Sie können natürlich sehr gut, denke ich, reagieren auf die Frauen und auf die Männer, die jetzt Ähnliches durchmachen. Das kam auf Sie zu, dann dieses Thema irgendwann?
Ja, das Thema kam auf mich zu. Ich hätte es mir nicht ausgesucht. Die medizinische Behandlung habe ich als Erleichterung erlebt, als Befreiung. Da war jetzt jemand, der tatsächlich mit mir was gemacht hat. In diesen ganzen Jahren vorher war das, wir probieren schwanger zu werden, und es wird hier untersucht und da untersucht, aber es war nie so eine Linie drin. Und irgendwann ist man selber ratlos. Und als der Arzt dann sagte, auch das ist ein Routineverfahren, das kriegen wir hin, das war eine Befreiung für uns beide.
Und es hat dann aber auch gedauert. Wie kann man sich das vorstellen, dieser ganze Prozess? Klappt es nicht?
Genau, der ganze Prozess wurde dadurch behindert, dass ich in den 90er Jahren eins meiner ersten Patientenpaare hat damals eine künstliche Befruchtung gemacht und ich war mir sicher, A, dieses Thema wird mir nie begegnen privat und B, falls es mir begegnen sollte, ist Reproduktionsmedizin das, was ich nicht machen werde, weil natürlich in den Jahren die Hormongaben sehr viel höher waren und ich erleben musste, wie sich so ein Paar vor mir zerfleischt. Und deshalb habe ich natürlich aus dieser Erfahrung relativ lange geblockt und gesagt, naja gut, wir gucken halt ohne. Und die Entscheidung dazu, es dann zu tun, war wie gesagt so eine Befreiung und auch relativ leicht dann. Und es hat auch beim ersten Mal Gott sei Dank funktioniert.
Gut, jetzt sind Sie Mutter von Zwillingen.
Genau, spätgebärend.
Wie erleben Sie das persönlich jetzt?
Das ist ein sehr schönes Erlebnis, weil die beiden natürlich sehr lebendig sind und uns auch relativ jung noch halten. Und dieses Thema Alter aus Elternsicht natürlich von außen an uns herangetragen wird. Ich habe gestern unsere Kinder noch mal gefragt, Sag mal, findet ihr uns alt? Dann sagen die, nee, ihr seid sogar ziemlich cool, viel cooler als die anderen Eltern.
Das ist ein Kompliment.
Aber das Thema kommt dann, wenn meine Tochter wiederkommt und sagt, schau mal, der Lehrer hat mich heute gefragt, ob mein Opa mich in die Schule gebracht hat. oder mit blankem Entsetzen kommen und sagen, oh, die Mutter von der hat ihren 28. Geburtstag gefeiert. Also das ist so fernab deren Welt. Ne? Zu der Zeit war ich 44 und das war fast entsetzend. So nach dem Motto, sag mal, wie alt waren die, als sie die bekommen hat? Also die Welt unserer Kinder ist natürlich eine für sie natürliche Welt. Ja. Und dieses Thema Alter wird aber trotzdem immer wieder reingetragen. Kommt auch so mit, die hat gefragt, wie alt du bist und hat gesagt, boah, du siehst aber noch jung aus für dein Alter. Also es ist schon immer auch das Altersthema, nicht unbedingt von unseren Kindern, aber von den Freundeskindern mit reingebracht.
Es schwingt immer mit. Ganz herzlichen Dank, Frau Eickmanns, für die Schilderung Ihrer Eindrücke und auch, wie es ist bei Kinderwunschbehandlungen, was das mit den Paaren macht. Ich danke, dass Sie angerufen haben. Am Telefon ist jetzt Frauke Steffens. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Frau Steffens, Sie sind junge Mutter oder ältere Mutter?
Nein, ich bin ältere Mutter und ich komme jetzt auch mal vielleicht mit einer unpopulären Meinung dazu. Also ich habe meine zweite Tochter mit 40 bekommen. Die ist jetzt 14, ich bin 54 und ich kann das, ich würde es nicht nochmal machen. Also ich kann das auch, ich rate anderen Frauen, die mich fragen, Spätkinder oder so, ich sage so, nee, bis 35 und dann würde ich es lassen. So meine Meinung, weil ich merke ganz einfach, die Kraft lässt nach. Also ich bin jetzt auch mit 54, bin ich natürlich in den Wechseljahren, meine Kinder sind in der Pubertät. Die haben ganz andere Fragen ans Leben, als ich die gerade habe. Also ich bin in einer ganz völlig anderen Lebensphase als die Kinder und es fällt mir wirklich schwer, obwohl ich auch eine jung gebliebene Frau bin, mich da immer auf diese Belange reinzusetzen. Das sind so Kleinigkeiten wie, ich traube meinen Konsum zurück und meine Tochter guckt sich an, welchen Concealer, welche Wimperntusche und so weiter sie jetzt alles so nehmen kann, während ich das alles gerade zurückschraube. Und das finde ich anstrengend. Und was ich eben auch schwierig finde an dieser ganzen Machbarkeitssache so oder dieser Machbarkeitsmedizin, wie ich das so gerne nenne, das ist so dieses Vereinbarkeitsproblem, das besteht meines Erachtens nur deswegen, weil die Frauen immer noch den Löwenanteil von der Hausarbeit und der Kinderbetreuung übernehmen. Ich habe darüber meine Diplomarbeit geschrieben, ich bin selber auch Diplompsychologin und ich war entsetzt, was die Frauen geantwortet haben, dass sie das gerne machen und so weiter und so fort und dass sie dafür eben auch Karrierefragen in den Hintergrund stellen. Und jetzt dadurch, dass wir diese Medizin haben und dass viele Sachen so machbar worden sind, geht diese Frage wieder in den Hintergrund und wird nicht wirklich beantwortet. Also das denke ich mal so. Und was ich auch komisch finde, ist, dass Muttersein immer so als Idealvorstellung gefeiert wird. Und wer keine Kinder hat, der muss sich immer rechtfertigen. Mhm. Das finde ich schade, weil ich bin noch nie gefragt worden, warum ich Kinder habe. Aber ich kenne viele, die gefragt werden, warum sie keine haben.
Ja. Das sind wichtige Hinweise und Anstöße, die Sie uns gegeben haben, Frau Steffens. Es ist nicht so einfach als etwas ältere Mutter dann mit jüngeren Kindern. Auch das muss man bedenken. Und das gebe ich auch gerne mal weiter an Frau Bardosch. Jetzt mit 43 Jahren, noch ist Ihr Sohn klein, mit 2 Jahren. Haben Sie auch das Problem, dass Sie denken, okay, ich muss natürlich das alles hinkriegen, diese Vereinbarkeit. Sie sind auch berufstätig. Sind Ihnen da Steine in den Weg gelegt worden oder wie sind Ihre Erfahrungen auch damit?
Also die Steine, die mir im Weg liegen, die lege ich mir eigentlich höchstens selber. Ich merke eine totale Unterstützung sowohl von meinem Arbeitgeber als auch von den Kollegen. Ich bin auch noch alleinerziehend noch dazu und merke aber, also ich weiß auch nicht, ob das unbedingt altersabhängig ist. Das glaube ich jetzt eigentlich noch nicht mal. Aber klar, ich meine, ich muss berufstätig sein. Ich bin aber auch gerne berufstätig. Ich habe großen Spaß an meiner Arbeit und habe auch eine Zeit lang gedacht, vielleicht kann ich diesen Beruf, ich arbeite am Theater, vielleicht kann ich das mit Kind und alleine gar nicht mehr machen. Es geht jetzt doch und es verlangt natürlich viel Organisation und natürlich habe ich sehr oft das Gefühl, eigentlich jeden Tag, das Kind kommt zu kurz, weil ich gebe ihn halt morgens um 8 bei der Tagesmutter ab und dann hole ich ihn um 5, 5:30 wieder ab und dann bleiben natürlich, bis er einschläft, noch 2 oder 3 Stunden maximal. Und dann das Wochenende, wo ich auch oft Veranstaltungen habe und arbeiten muss. Aber ich kann jetzt aber nicht sagen, dass, na klar, ich meine, das ist vielleicht auch, sind dann so unbewusste Bilder, die einem vermittelt werden von wegen Mutterschaft und so. Aber für mich kam dieser Wunsch, Mutter zu werden, eigentlich durch mich selber und durch meine eigene Sehnsucht. Ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass ich unbedingt irgendwie von außen beeinflusst wurde, dass ich jetzt Kinder haben muss und so weiter. Natürlich gab es da auch mal die Fragen, wie sieht es denn aus, aber eigentlich habe ich das jetzt nicht als Druck empfunden.
Mhm. Muss man sich heute noch rechtfertigen, auch wenn man keine Kinder hat? Ich weiß nicht, Frau van der Veen, wie erleben Sie das als Medizinerin?
Ich finde das ganz interessant, weil die Mehrzahl der Patienten, die uns aufsucht, die haben natürlich einen dringenden Kinderwunsch, die aber durch die Bank ein Versagensgefühl haben, weil sie diesen Kinderwunsch nicht selber erfüllen können. Und was ich auch feststelle, dass das bei der Mehrzahl der Paare eigentlich ein Problem der Frauen ist, weil Frauen offensichtlich emotional sich noch viel mehr definieren über Mutterschaft als Väter über Vaterschaft. Das heißt, ich glaube, das Dilemma ist, dass das ein emotionales Problem ist, was rational eben nicht abstellbar ist. Auch wenn man argumentiert, wenn man das lange reflektiert, auch mit Psychologen. Aber es ist ein, auch wenn wir mit dem Patienten sprechen, zum Beispiel, wenn eine medizinisch eigentlich unlösbare Situation vorliegt und das rational völlig klar ist, die Sachlage oder die Datenlage, dass das emotional kaum zu bewältigen ist und diese Insuffizienzgefühle dann doch aufkommen. Ja. Das ist natürlich nicht repräsentativ, weil nur 50% der Paare mit Kinderwunsch oder Fertilitätsproblemen überhaupt zum Reproduktionsproblem Mediziner gehen, aber das ist das Kollektiv, was ich erlebe.
Frau Steffens, wenn Sie das so hören, dass dieser Wunsch, einmal Kinder zu bekommen und gleichzeitig auch den Druck, Kinder zu bekommen, wie erleben Sie das? Ist das auch aus psychologischer Sicht in Ihrem Beruf etwas, wo Sie sagen, da müssen wir was tun, müssen wir dran arbeiten?
Also ich habe den Druck ja selber gehabt, sonst hätte ich das auch gar nicht irgendwie, ich wollte selber auch Kinder haben und das ist bei mir auch alles später losgegangen, was schade ist so im Nachhinein und das kann ich auch gut verstehen, ich kann da jede Frau verstehen, die sagt, sie hat Druck, einen Kinderwunsch zu haben und auch ein eigenes Kind, nicht irgendwie jemanden zu adoptieren oder aufnehmen oder wie auch immer, sondern das eigene Kind, das kann ich wirklich gut verstehen. Aber was mir wirklich schwer fällt, ist, dass das so weit abgekoppelt wird. Gibt es denn neben Muttersein auch noch eine andere Möglichkeit, sich zu identifizieren im Leben mit in einem Leben ohne Kinder? Und kann das genauso gut sein und so schön werden und genauso zufriedenstellend sein wie ein Leben mit Kindern? Und dieser Aspekt, der kommt mir einfach hier in unserem Gesellschaftsbild viel zu kurz. Ja. Und das erlebe ich auch in der Praxis mit Betroffenen, die eben keine Kinder haben, dass ich viel mit denen daran arbeite, den eigenen Plan oder den eigenen Lebensplan so gut aufzustellen, dass eben das nicht mehr kommt, dieses Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, dass ich keine Kinder habe.
Ein Gefühl, dass Frauen mehr haben als Männer?
Denke ich schon, ja. Doch, das denke ich schon. Das sagt man ja auch immer, das ist ja so ein allgemeiner Spruch, die Uhr bei Frauen, die tickt. Ich weiß nicht, wie das bei Männern ist. So Männer, denke ich mal, die stellen das nicht so in die Mitte, dieses Thema. Die finden das toll mit dem Vatersein, denke ich mal. Aber weiß nicht, ob bei denen auch eine Uhr tickt.
Das klären wir aber auch hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Steffens, dass Sie angerufen haben. Ja,
danke auch.
Ganz kurz, Frau van der Veen, auch bei Männern tickt die Uhr.
Auch bei Männern tickt die Uhr, zwar subtiler, deutlich subtiler als bei Frauen. Das heißt, bei Frauen ist ja einfach die Reserve des Eierstockes dann schon Ende 40, Anfang 50 erschöpft. Bei Männern wird lebenslang Samen nachgebildet. Aber die Qualität des Samens nimmt langsam, aber deutlich ab. Das heißt, wir haben längere Intervalle bis zur Vaterschaft. Und bei Männern sammeln sich doch genetische Veränderungen in den Samenzellen an, die eben auch doch ein erhöhtes genetisches Risiko für den Nachwuchs bedingen. Auch wiederum nicht so deutlich nachweisbar wie bei Frauen mit erhöhtem Risiko für Down-Syndrom, aber für genetisch vererbbare Erkrankungen. Das ist definitiv der Fall.
Auch das muss man im Hinterkopf haben. Wir werden gleich nach den Nachrichten auch noch mit einem späten Vater sprechen. Wir sind auch gespannt weiterhin auf Ihre Erfahrungen mit später Elternschaft oder haben Sie vielleicht auch den Wunsch aufgegeben? Denken Sie über Adoption nach? Sie können uns gerne kostenfrei anrufen unter 00800 4464 4464 oder aber uns eine E-Mail schreiben. Die Adresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unser Thema weiter, die späte Elternschaft. Wie stehen Sie dazu? Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Befristete Arbeitsverträge, immer flexibel sein, um den Arbeitsort zu wechseln, sich weiterzubilden und neue Projekte zu realisieren, um eine beruflich sicherere und bessere Position zu ergattern. Wir haben gehört, das fördert nicht unbedingt eine frühe Familiengründung. Die Phase, in der Berufsentscheidungen getroffen werden müssen, fällt mit dem Zeitraum zusammen, in dem man sich für oder gegen Kinder entscheiden muss. Die berühmte Rush Hour des Lebens ist angebrochen. Über den Trend zur späten Elternschaft, den oft lange aufgeschobenen Kinderwunsch, diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit. Haben Sie selbst Ihren Kinderwunsch auch aufgeschoben oder sind Sie in jüngeren Jahren Eltern geworden? Welche Erfahrungen haben Sie jeweils damit gemacht? Haben Sie medizinische Hilfe in Anspruch genommen, um schwanger zu werden? Waren Sie vielleicht eher verunsichert oder gelassen? Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Und wie hat sich Ihr Alltag verändert durch das Leben mit Kindern? Wir sind gespannt auf Ihre Schilderungen. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren weiter mit Annika Bardosch, Dramaturgin aus Wiesbaden, die mit 41 Jahren erstmals Mutter geworden ist. Außerdem mit Professor Katrin van der Veen vom Zentrum für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Bonn. Ich habe es fehlerfrei geschafft. Außerdem mit Dr. Detlef Lück, Leiter der Forschungsgruppe Kinderlosigkeit und Kinderreichtum am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und mit Erik Breitinger. Er ist Autor von dem Buch Späte Kinder vom Aufwachsen mit älteren Eltern. Wir haben jetzt am Telefon einen Hörer, Matthias Bayer, der uns angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Bayer, wie weit sind Sie mit dem Thema beschäftigt?
Ja, also ich höre die Sendung und dachte, ich gebe meinen Senf auch mal dazu. Ich bin alleinerziehender Vater, werde dieses Jahr 58 und habe einen Sohn, der wird jetzt bald 5 Jahre alt. Und habe für mich also 2 Dinge festgestellt. Zunächst, das Kind war nicht geplant. Und habe festgestellt, dass es vom Alter her schon sehr, sehr anstrengend ist, mit so einem kleinen Kind klarzukommen. Und das, ich denke, also dein Alter ist ja schon ein Problem. Das können jüngere Leute, denke ich, besser verkraften.
Also die körperliche Fitness.
Bitte?
Die körperliche Fitness zum Beispiel.
Genau, oder was? Genau, ja. Mhm. Und das Zweite ist, was mir halt auffällt bei dem oder für das Kind, was ich so ein bisschen als negativ empfinde. Er ist im Kindergarten, fühlt sich da auch wohl, kommt auch gut klar. Nur außerhalb des Kindergartens hat er natürlich aufgrund meines Alters kaum soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, da die meisten Eltern könnten selbst meine Kinder sein. Und somit komme ich mit denen nicht zusammen. Ja. Und ich hoffe, das ergibt sich nachher in der Schule ein bisschen eher, wenn er dann auch in Vereine gehen kann. Aber das sehe ich so ein bisschen als negativ für das Kind an.
Also Sie könnten ja aber auch, Sie haben ja doch auch Kontakt dann mit möglichen anderen Eltern, die auch ihre Kinder in die Kita bringen vielleicht? Oder ist da so der Generationenkonflikt schon so groß oder der Unterschied?
Ja, der ist schon recht groß. Und zudem kommt dazu, wir wohnen im Nachbarort. Das heißt, da sind auch so die Kontakte zu den Örtlichkeiten dort und den Menschen dort nicht so stark. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, ich finde, da ist schon ein großer Unterschied, ja. Mhm. Also vom Alter her.
Was hat Sie bewogen, so ein alter Vater zu werden? War das etwas, was Sie sagen, okay, das hat sich jetzt so ergeben oder war es vorher nicht der richtige Zeitpunkt?
Nein, eigentlich wollte ich nie Kinder haben. Und es war ein Unfall, wie man das so schön nennt. Und war mir dann aber sofort klar, nachdem klar war, dass ich Vater werde, dass ich mich absolut dazu bekennen werde. Und dann hat sich das ergeben, dass ich alleinerziehend wurde und habe halt jetzt 1000% Kind. Und das ist aber auch in Ordnung so. Ja. Ganz und ich bin auch froh mittlerweile darüber. Und ich weiß nicht, wenn ich keins bekommen hätte, hätte ich ja nichts vermisst, da ich es ja nicht kannte. Aber ich würde es jetzt vermissen, da ich das Kind habe.
Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Sohn und beim Aufwachsen zuschauen. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Einer, der auch nicht mehr ganz jung war, als er mit 47 zum ersten Mal Vater wurde, ist Stefan Hahndorf, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Hahndorf.
Ich grüße Sie, Frau Hinrichs.
Herr Hahndorf, wie kam es bei Ihnen zu der Entscheidung für ein Kind erst mit im späteren Alter?
Ja, wie bei mal, also es hat sich einfach so ergeben. Das ist ja einfach mal die richtige Frau finden und sich dann gemeinsam für ein Kind zu entscheiden. Bei mir kam noch dazu, meine Eltern haben sich scheiden lassen und ich habe damals beschlossen, dass ich mir schon sehr sicher sein muss, bevor ich selbst Kinder in die Welt setze, dass die Beziehung tragfähig ist. Meine Frau habe ich dann mit Mitte 30 kennengelernt. Sie hatte anfangs keinen Kinderwunsch. Der wurde dann größer. Und als wir uns dann entschieden haben, ja, wir wollen, da waren wir Mitte bis Ende 40 beziehungsweise Ende 30. Und dann hat es eben auch noch eine Weile gedauert, bis das Kind dann da war. Das haben ja auch die Vorredner gesagt, das ist dann bei älteren Eltern nicht mehr ganz so einfach.
Das klappte nicht immer auf Anhieb. Inzwischen sind Sie 52, glaube ich, und Vater von 2 Töchtern.
Korrekt.
Wie hat das, die sind jetzt, glaube ich, 5 und 2,5. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?
Grundlegend. Also man muss, aber das wissen ja alle Eltern.
Genau, aber spüren Sie da so Ihr Alter im Umgang mit den Kindern? Wir haben das vorhin bei dem Hörer gehört, der sagt, ich bin eben nicht mehr so fit. Und
Das stimmt. Das ist auch ein großer Punkt. Man spürt es vor allem bei den Regenerationsphasen. Wenn Sie sich überlegen, ja, früher hat man dann als Teenager oder 20-Jähriger mal die Nacht durchgemacht. Das hinterlässt heute Spuren und man wünscht sich dann einfach seinen Schlaf herbei.
Gibt es auch Unterschiede in der Kindererziehung? Meinen Sie, Sie wären in jungen Jahren ein anderer Vater gewesen?
Mit Sicherheit. Also ich gehe die Vaterschaft sehr viel bewusster an, als ich das in jüngeren Jahren gemacht hätte. Es ist einfach auch eine sehr bewusste Entscheidung gewesen fürs Kind. Und man steckt auch beruflich etwas zurück. Ob man das in jüngeren Jahren gemacht hätte, Fragezeichen. Ich bin sehr froh, dass ich Kinder habe, dass es noch geklappt hat. Und ich genieße sie halt einfach viel mehr. Sie stehen bei uns auch sehr im Mittelpunkt, wahrscheinlich mehr im Mittelpunkt noch als bei vielen jüngeren Paaren.
Sie haben auch eine Website gegründet, vaterfreuden.de, rund ums Vater und Elternsein, um die Entwicklung und auch die Erziehung von Kindern. Wie ist da der Tenor zur späten Vaterschaft?
Ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja alle möglichen Arten von Vätern. Grundsätzlich geht der Trend halt zum späteren Elternsein hin. Und dagegen ist auch wenig zu sagen. Ja, es gibt Bedenken und so weiter. Aber wurde ja auch vorhin gesagt, die Leute sind ja auch viel länger fit. Ich bin jetzt Anfang 50, aber ich habe noch nicht die Gebrechen eines 50-Jährigen, eines alten Mannes, sage ich jetzt mal.
Befürchten Sie das manchmal, wenn Sie sagen, okay, werden Ihre Kinder Teenager sein, dann sind Sie wieder älter. Irgendwann denken Sie vielleicht auch daran, dass Sie vielleicht noch Enkelkinder erleben. Ist das alles so im Horizont?
Das ist alles im Horizont. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Frage mit den Enkelkindern ist natürlich eine, wo ich mir sage, ob ich das noch erleben werde, auch bewusst erleben werde und mitmachen kann. Das weiß ich nicht, das bezweifle ich fast, weil man möchte seine eigenen Kinder ja auch nicht unter Druck setzen, dann in jungen Jahren unbedingt Eltern zu werden, weil man selbst die Enkelkinder noch mitbekommen möchte. Sag allerdings, ja.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hahndorf, für diese Schilderung und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihren Kindern. Und wir hören jetzt unseren nächsten Hörer, Herr Buntschuh ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Buntschuh.
Guten Morgen. Ich bin mit 25 Vater geworden und habe seit dem Studium halt als Vater, mit 22 meinte ich.
Ja, also das heißt, ein ganz junger Vater eigentlich. Wie erleben Sie das, als junger Vater zu sein? Haben Sie das ganz bewusst gesagt, ich will nicht so lange warten, das nicht auf die lange Bank schieben?
Ehrlich gesagt, ich habe das mir so gedacht, ja. Und ich empfinde es halt teilweise als Stress, weil ich momentan noch im Studium bin und teilweise damit noch halt voll ausgelastet bin. Aber in den meisten Fällen finde ich das auch schön, wenn man gerade während des Studiums viel Zeit hat, einfach mal auch was zu sagen, wo man eine Veranstaltung mal einlässt, um mit der Tochter Zeit zu verbringen und ja, einfach auch mal Zeit zu haben für die Familie.
Und denken Sie daran, aha, das ist super, junger Vater zu sein, oder sagen Sie, ich möchte vielleicht doch eher gesettelt sein? Gibt es ja auch andere, die sagen, das Studium ist vielleicht nicht der geeignete Moment oder man müsste viel mehr Unterstützungsangebote bekommen in jüngeren Jahren. Wie schwierig ist der Spagat für Sie?
Ich habe leider aufgrund akustischer Probleme gerade die Hälfte mitbekommen. Ja. Aber tendenziell würde ich sagen, dass man als Student halt einfach aus den finanziellen Gründen halt immer wieder ein Nachteil ist, beziehungsweise auch in der ganzen Prüfungsphasen, dass man da in diesen Zeiten halt weniger Zeit für die Familie opfert und weniger Zeit für die Familie hat. Was ich jetzt auch gerade selber gemerkt habe, dass es meiner Tochter sehr schwer fiel, mich einfach mal auch lernen zu lassen, weil ja, sie dann Spaß haben wollte und einfach sich auch mit mir kommunizieren wollte und auch Zeit verbringen wollte.
Ja. Vielleicht ergibt sich das ja noch, wenn Sie mit dem Studium fertig sind, dass Sie vielleicht mehr Zeit erübrigen können für Ihre Tochter, für Ihre Kinder. Planen Sie Ihre Zukunft weiter? Sagen Sie, ich wünsche mir das, dass ich mehr Zeit habe, dass ich ja eine ruhige Familie habe diesbezüglich, dass das mehr möglich sein wird?
Ich denke schon, dass es nach dem Studium angenehmer wird und wieder ruhiger wird, was auch die Familienzeit angeht. Aber das ist für mich ja heute noch nicht so wirklich sichtbar oder noch nicht so wirklich verständlich oder ja, erfahrbar.
Haben Sie denn viele Mitstreiter, wo Sie sagen, aha, die sind auch als Student zu einer Familie geworden, oder ist das eher ungewöhnlich?
Entschuldigen Sie, können Sie das nochmal wiederholen?
Genau. Ist das eher ungewöhnlich, dass Sie als Studierende jetzt Eltern geworden sind? Oder sagen Sie, da gibt es genug, denen es ähnlich geht? Ich habe da auch mehr, mit denen ich mich austauschen kann.
Schwer zu beantworten gerade.
Okay, ich danke Ihnen aber auf jeden Fall, dass wir auch jetzt mit Ihnen einen jüngeren Vater in der Runde hatten. Und wir sind gespannt, wie das Thema, ja, hat natürlich viele Seiten. Herr Lück, wir haben ja auch gehört, es gibt verschiedene Vorstellungen von älteren Eltern, von jüngeren Eltern. Man hat auch so eine Art ein Familienleitbild. Wir haben vorhin schon gehört, wenn Eltern sich oder junge Männer, ältere Väter, jüngere Mütter, ältere Mütter sich vielleicht gar nicht den Gedanken haben an Kindern oder es auch nicht klappt, dann ist das möglicherweise ein Stigma. Welche Familienleitbilder gibt es eigentlich auch, die möglicherweise so einen Kinderwunsch beeinflussen?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Familienleitbildern, die auch sehr vielschichtig sind und die offenbar einen wirklich starken Einfluss darauf haben, wie die Leute ihre Familienplanung betreiben oder eben auch, wie sie sich mit dem fühlen, was ihnen dann widerfahren ist, was ja nicht immer unbedingt das Ergebnis einer rationalen Planung dann ist. Das fängt da an, dass man eben die Vorstellung hat, dass man Kinder haben möchte, aber es geht eben auch um die Zahl. Also es ist nicht nur so, dass sich Menschen schlecht fühlen, wenn sie es nicht schaffen, eine Familie zu gründen. Auch Menschen mit drei oder mehr Kindern fühlen sich oft stigmatisiert, weil doch irgendwie das Ideal der Zweikindfamilie in Deutschland vorherrscht. Es gibt bestimmte Vorstellungen dafür, wann das richtige Alter dafür ist, sowohl wann man zu jung als auch wann man zu alt ist. Und
was ist das für eine Vorstellung?
Im Moment bewegt sich das so, glaube ich, bei ungefähr 30 Jahren. Also das ist ungefähr da, wo es auch im Durchschnitt stattfindet. Also man könnte sagen, die Leute orientieren sich an dem, was sie als Durchschnitt erleben. Wenn sich die Realität ändert, dann ändern sich vielleicht zeitlich versetzt auch die kulturellen Vorstellungen davon. Aber sie bemessen sich eben an dem, und Leute, die dann von dieser Norm abweichen, die erfahren vielleicht Unverständnis. Aber ich glaube, sie fürchten auch viel öfter, als dass es wirklich passiert, dass ihnen vielleicht Unverständnis entgegenschlägt. Also man artikuliert es auch gar nicht so sehr. Und wenn wir die Leute fragen, was ist ihre Meinung, dann antworten die eigentlich sehr viel liberaler und toleranter, als wenn wir die Leute fragen, was glauben sie, was die anderen darüber denken, um sie herum in ihrem Umfeld. Das bezieht sich auch auf die Geschlechterrollen, die vorhin mal eine Rolle gespielt haben. Also auch da ist natürlich Bewegung drin. Es ist immer noch so, dass die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau in der Beziehung nicht egalitär ist. Da verschiebt sich was, aber es passiert eben alles sehr viel schleppender. Und wenn man dann in der Situation so aufwächst, dann versucht man eben auch seinen Frieden damit zu schließen und dann definieren sich eben Frauen dann doch wieder etwas mehr als Männer über diese Rolle als Mutter. Männer gehen etwas mehr in den Beruf auf, also Väter arbeiten zum Beispiel auch mehr Stunden pro Woche als kinderlose Männer gleichen Alters. Das heißt, man will es gar nicht unbedingt selber, wenn man die jungen Erwachsenen fragt, dann wollen die eigentlich eine gleichberechtigte und auch arbeitsteilig symmetrische Beziehung führen, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Und sie haben aber auch den Eindruck, dass was anderes von ihnen erwartet wird, dass also der Vater doch irgendwie die Familie ernähren können müsste und dass die Mutter trotz aller beruflicher Ambitionen eben für das Kind wirklich da sein muss. Und dann trauen sich die Menschen eben nicht, das so egalitär auszuleben, wie sie vielleicht ursprünglich mal gewollt haben.
Mhm. Frau Badosch, erleben Sie das auch so, dass Sie sagen, okay, andere gucken vielleicht, ich bin jetzt eine etwas ältere Mutter, ich finde vielleicht in meinem Umfeld genug, denen das ganz ähnlich geht, aber gleichzeitig bin ich auch mit ganz vielen Herausforderungen konfrontiert, als Alleinerziehende vielleicht noch wieder etwas mehr, die von so einem Ideal, einem idealen Mutterbild ausgehen. Vielleicht die Aufopfernde, die viel Zeit sich nimmt, die ihre Berufstätigkeit etwas zurücksteckt.
Also ich erlebe das vielleicht eher, dass man das einfach ganz selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass es eine junge Familie im herkömmlichen Sinne ist. Also ich habe ehrlich gesagt eigentlich mehr damit zu tun, dass ich alleinerziehend bin, als dass ich jetzt irgendwie eine ältere Gebärende war oder ältere Mutter bin. Das erlebe ich viel stärker als das andere.
Jetzt haben wir auch verschiedene Mails bekommen. Helga Schneider hat uns geschrieben. Sie schreibt, ich kann gut verstehen, dass Frauen oft zögern und ihren Kinderwunsch einer gesellschaftlichen Realität unterordnen, in der Mutterschaft nicht wirklich wertgeschätzt wird. Ich selbst habe mein Studium zur Realschullehrerin Anfang der 80er abgebrochen und mich für Kinder entschieden. Sie bekam dann schließlich 6 Kinder. Das waren alles schwierige Umstände. Sie hatte Zeit ihres Lebens ein Minderwertigkeitsgefühl, schreibt sie, weil ich lange Zeit keinen Beruf ausübte. Ist das auch etwas, Herr Lück, wo Sie sagen, das gibt es auch so rum, dass Ihnen ein Vorwurf so gemacht wird, wieso hast du deinen Beruf aufgegeben?
Ganz sicher, ja. Es kommt natürlich auch immer auf das soziale Milieu an. Also wenn man jetzt unter Akademikern irgendwie verkehrt, dann bekommt man andere Erwartungshaltungen zu hören als in bildungsschwächeren Umfeld. Aber natürlich, wie ich sagte, die Vorstellungen, wie es richtig ist, die ändern sich natürlich auch mit der Realität. Das heißt, je mehr Frauen, je mehr Mütter heute erwerbstätig sind, desto mehr gibt es natürlich auch umgekehrt das Unverständnis gegenüber Frauen, die das für sich nicht wollen und die es für sich nicht schaffen.
Gleichzeitig gibt es ja viele Haken, Hebel, an denen man ansetzen kann, um diese bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzubekommen. Etwas, was möglicherweise auch dann das Geburtsalter vielleicht etwas zurückschrauben könnte. Sehen Sie da Maßnahmen, dass etwas passiert?
Ja, ich glaube, gerade in Deutschland ist jetzt in den letzten Jahren recht viel passiert. Also wir haben ja diesen Anspruch auf den Kita-Platz. Wir haben eine Reform der Elternzeit- und Elterngeldregelung. Ob das die Ursache war, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber wir haben jetzt tatsächlich auch eine Geburtenrate, einen kleinen, vorsichtigen Wiederanstieg erlebt in den letzten Jahren, der damit zusammenhängen könnte. Also man versucht schon recht viel, um diese Vereinbarkeit zu verbessern, ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben. Man sieht es auch so ein bisschen in den Nachbarländern. Also wir haben so in West-Nordeuropa ja alle so Mitte der 60er Jahre diesen sogenannten Pillenknick erfahren, wo man sagen kann, das traditionelle Konzept der Vereinbarkeit, der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause, das gilt nicht mehr als legitim. Man sucht jetzt andere Wege. Bevor man die gefunden hat, ist in Frankreich, in Skandinavien, in Deutschland eben die Geburtenrate abgefallen. Und das ist sozusagen die Krisensituation, sage ich mal, eines modernen Landes, dass die Geburtenrate niedrig ist und die Müttererwerbsquote auch. Und je besser diese Vereinbarkeit dann auch staatlich, gesellschaftlich unterstützt wird, desto mehr klettert beides wieder nach oben. Und wenn man nach Skandinavien und Frankreich schaut, dann sind die da auch schon ganz gut dabei und wir hinken ein bisschen hinterher, aber wir sind gerade so dabei, ein bisschen aufzuholen.
Frau van der Veen?
Ich denke aber, ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache ist, dass Frauen immer noch in der Mehrzahl in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld arbeiten. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen zur Kinderbetreuung, zur zum Erziehungsgeld greifen natürlich partiell, aber solange eine Frau eben, wenn sie sich bewähren will im Beruf, diesen männlichen Ansprüchen genügen muss, also wie verfügbar sein, Überstunden machen, eben ja, natürlich auch verlässlich sein, was mit kleinen Kindern nicht immer der Fall ist, denke ich, haben Frauen immer noch einen Nachteil. Und das sind eben Felder, in denen eigentlich relativ wenig geschehen ist. Und so wie ich das sehe, bei vielen jungen Frauen eben der größte Bedarf besteht eigentlich, dass man vielleicht akzeptiert, dass ein Leben mit Kindern anders ist. Das wurde ja jahrzehntelang eigentlich aus dem ganzen Arbeitsleben ausgeblendet. Also das Arbeitsleben ist männlich geprägt und dass das weicher wird, also dass das permissiver wird oder dass die Firmen selber diese Verantwortlichkeit für Kinderbetreuung in ihre Firma tragen.
Da muss also noch einiges getan werden. Vielleicht spürt das auch Rabea Munzert, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Frau Munzert.
Guten Morgen.
Sie sind auch eine späte Mutter.
Ja, ziemlich. Also ich habe meinen ersten Sohn mit 41 bekommen und den zweiten dann, mein Lottogewinn, sag ich immer, mit 44. Also die waren gut 3,5 Jahre auseinander.
Wie erleben Sie das als jetzt ältere Mutter?
Ja, ich muss sagen, ich hatte den Kinderwunsch schon immer und hatte nur den passenden Partner nicht gefunden. Und ich muss einfach sagen, ich bin super glücklich. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als diese zwei Kinder zu haben, die mir noch geschenkt wurden, weil ich durchaus weiß, dass es natürlich unwahrscheinlich war, gerade beim zweiten dann überhaupt nochmal schwanger zu werden. Aber es hat wirklich relativ problemlos von selbst, sage ich mal, geklappt. Und ich lebe jeden Tag in dem Bewusstsein, dass das so ein großes Geschenk ist. Und ja, ich kann mir das einfach ohne gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe so vom persönlichen Kontext her Psychologie studiert. Ich habe meine Karriere hinter mir. Also ich habe einfach dann auch schon vorher lange gearbeitet, habe mich da ausprobiert. Es hat einfach den Vorteil, dass man dann weiß, wo man steht. Und klar, ich bin jetzt so ein bisschen älter als die Muttis um mich rum. Aber ja, sowohl das als auch meine Kinder halten mich
auf Tritt
und auf Trab. Ja, muss ich echt sagen.
Ja, schön, dass Sie uns das noch geschildert haben gegen Ende der Sendung. Viel Spaß weiterhin mit Ihren Kindern, Frau Munzert.
Dankeschön.
Und Herr Breitinger, die wollte ich noch kurz natürlich auch mit in die Runde noch einbeziehen. Sie haben ja die Kinderperspektive in den Fokus genommen als Kind von älteren Eltern. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben jetzt einige Mütter, einige Väter gehört, was kann man denen mitgeben, was man auch als Kind bedenken soll, wie sich Kinder fühlen von älteren Eltern?
Das ist ein bisschen schwierig.
Ist es etwas, wo man sagen soll, da muss man sich auch reinversetzen, dass das für Sie vielleicht anders ist, anstrengend ist?
Also ich denke, was für mich interessant war, war zum einen zu hören, dass doch die Müdigkeit relativ häufig ein Thema ist. Mhm. Das haben ja eigentlich die Kinder auch wieder, haben das eigentlich gespiegelt, dass ihre Eltern oftmals als abwesend auch empfunden. Also das ist das eine. Das zweite, was ich denke, es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man als 25-Jährige jemand pflegen muss im Vergleich zu jemand, der vielleicht 50 ist, der dann jemand pflegen muss als ein Elternteil. Also ich denke, man sollte zumindest ins Kalkül zielen, dass es für die Kinder eine schwierigere Situation sein kann. Und ich glaube, jetzt gerade für die älteren Väter kann es gut sein, vielleicht auch jemand einzubinden, der ja gewisse Aufgaben übernimmt, die älteren Väter nicht mehr in dem Maße gestalten können. Also sozusagen ein Paten mit einbinden.
Ah ja, wie passiert sowas? Wird das auch genutzt?
Ich glaube, das muss jeder natürlich, das müssen die Eltern natürlich selber machen. Also genutzt, das hängt dann im Prinzip von der individuellen Situation ab, ja.
Aber vielleicht eine Methode, um ja auch diesen Herausforderungen einer späteren Elternschaft gerecht zu werden. Ganz herzlichen Dank. Ab Mitte 30, haben wir vorhin gehört, tickt langsam die biologische Uhr für Frauen, die noch eine Familie gründen wollen. Und die Schwierigkeiten haben wir vorgestellt. Gleich hier tickt nämlich auch unsere Uhr jetzt. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich danke ganz herzlich meinen Studiogästen, auch den Hörerinnen und Hörern, die sich an der Sendung beteiligt haben. Nächste Woche in der Lebenszeit heißt es Schmerzhafter Prozess, wenn Kinder ihr Elternhaus auflösen. Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.
Die Lebenszeit zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/Lebenszeit. Auch als Podcast. Deutschlandfunk.